So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hören Sie mich? Haben Sie ein Signal auch? Perfekt. Ich entschuldige mich, dass das heute ein bisschen später begonnen hat, aber zum einen bin ich heute im Stau stecken geblieben und dann, wenn nun mal ein erstes Problem existiert, pfropft sich gleich ein zweites auf, das haben Sie gesehen, nicht? Aber wir haben es jetzt gelöst und Sie sehen bereits die Agenda des heutigen Tages. Wir starten mit dem Molekül der Woche, Ticagrelor. Und um dieses Molekül zu verstehen, ist es wichtig, einen Blick zu werfen auf die nächste Abbildung. Und diese nächste Abbildung zeigt uns einen schematisierten Thrombozyten. Nun, Thrombozyten sind wichtige Blutbestandteile, auf deren Funktion ich jetzt nicht im Detail eingehe. Ich will nur so viel sagen, dass Thrombozytenaggregation, der Zusammenschluss mehrerer Thrombozyten, physiologische Bedeutung hat, beispielsweise im Rahmen der Blutgerinnung, wenn man sich verletzt. Allerdings kann eine Thrombozytenaggregation auch in einem pathophysiologischen Setting stattfinden, was dann allerdings nicht gewünscht ist und beispielsweise zum Verschluss eines Blutgefäßes führen kann. Und es gibt nicht wenige Patientinnen und Patienten, die unter einer Therapie mit sogenannten Thrombozytenaggregationshemmern stehen. Vielleicht wissen Sie, dass niedrig dosierte Acetylsalicylsäure ein Thrombozytenaggregationshemmer ist. Und es gibt eine Klasse von Arzneistoffen, die wir zusammenfassen als P2Y12-Rezeptorantagonisten. Nun, das ist ein spezieller Rezeptor auf den Thrombozyten, der unter anderem für die Steuerung der Aggregation des Zusammenschlusses von mehreren Thrombozyten verantwortlich ist. Und dieser Rezeptor mit dem Kürzel P2Y12 wird physiologischerweise aktiviert durch ADP. Und nun gibt es eine Wirkstoffklasse, die Thrombozytenaggregationshemmer vom Typ der P2Y12-Rezeptorantagonisten, die dieses ADP kompetitiv von diesem Rezeptor verdrängen, selbst keine intrinsische Aktivität zeigen, als Antagonisten wirken und verhindern, dass Thrombozyten aggregieren. Nun, das ist ein wichtiges Prinzip und diese Arzneistoffe werden typischerweise in der Kombinationstherapie mit Acetylsalicylsäure eingesetzt. Und ein neuer Vertreter dieser Wirkstoffklasse ist der Wirkstoff, den zeige ich hier, Ticagrelor. Wo ist die Johanna? Johanna, schönen guten Morgen. Die Johanna hat alles schön verteilt. Sie haben alle einen Beitrag, haben Sie den gefunden? Ja, haben Sie die PDF-Datei? Ja, hier ist sie. Geben Sie das mal her. Genau. Einen kleinen Artikel aus Nature Reviews Drug Discovery über Ticagrelor. Ja, eine kurze Zusammenfassung über die Eigenschaften dieses Moleküls. Und wofür wir uns heute interessieren, ist die Struktur dieses Moleküls Ticagrelor, welches jetzt unter dem Namen Brilic im Handel ist. Hat jetzt eine Zulassung bekommen, ist jetzt ein offizielles Arzneimittel, darf von den Ärzten verordnet werden, bei entsprechender Indikation als Thrombozytenaggregationshemmer. Ein interessantes Molekül und ich habe gleich eine erste kleine Aufgabe, wenn ich mir diese Struktur hier ansehe, möchte ich Sie bitten, selbst im Eigenstudium aus entsprechenden Quellen sich die Struktur des ATPs herauszuholen und einen Vergleich anzustellen mit dem ATP und dem Ticagrelor. Das ist der eine Punkt, den ich jetzt einmal an der Stelle als Hausaufgabe sozusagen formuliere. Okay, danke. Und der zweite Punkt ist, dass wir jetzt gemeinsam einen Blick werfen auf die Struktur und fragen, wodurch ist dieser Arzneistoff Ticagrelor charakterisiert? Was können wir hier für Funktionen und besondere Charakteristika erkennen? Wer möchte mit der Charakterisierung des Moleküls beginnen? Was sieht man? Schauen wir auch gleich für die Nomenklaturfreaks, ja? Sehen Sie? Das ist auch schön, oder? Also für die, die wirklich ein Herz haben dafür, ja? Für eine ordentliche Nomenklatur. Die können hier gleich einmal versuchen nachzuvollziehen, ob sie während des Lesens sozusagen verstehen, was hier im Detail beschrieben wird. Ich muss das immer dreimal lesen, damit ich das schaffe. Ich bin kein Nomenklaturexperte, ja? Obwohl es schon wichtig ist, Nomenklatur. So, jetzt fangen wir mal bei Ihnen an. Sie heißen?
Julius.
Julius, was sehen Sie?
Ja, ein Zweifach-Flur.
Ja, das ist schon einmal ein guter Punkt. Wir sehen einen fluorierten Aromaten, nicht? Also, das ist schon einmal bemerkenswert, einen Arzneistoff hier zu sehen, der als charakteristisches Strukturelement einen Benzenring enthält, über den heute auch noch zu sprechen sein wird. Und wenn das ein Substituent ist, dann sprechen wir von einem Phenylrest, nicht? Der Ring für sich ist Benzen, aber als Substituent Phenylrest. Und das Bemerkenswerte an diesem Phenylrest des Dicacrylors ist die Tatsache, dass anstelle zweier Wasserstoffatome hier zwei Fluoratome in diesem Ring zu finden sind. Das bringt uns heute auch schon zum Thema funktionelle Gruppen. Nicht? Wir können diese Halogenatome bereits als funktionelle Gruppen auffassen, die die Eigenschaften dieses Moleküls charakteristisch prägen. Ich frage jetzt einmal ins Auditorium, meinen Sie, dass das ein Zufall ist, dass da ein Fluor reingesetzt wurde? Was könnte das für Gründe haben? Warum kommt jemand auf die Idee, ja, einen Phenylrest in das Dicacrylor reinzubauen, der auch dann noch aufwendig fluoriert ist? Ich will gleich dazu sagen, dass das Einführen eines Fluorrestes nicht etwas ist, was man so zwischen Riedberg und Campus Westend auf die Schnelle erledigt. Das ist aufwendig, kostet auch ein bisschen was. Was könnte das für Ursachen haben? Wer hat eine Vorstellung? Ja, Sie sind da, sagen Sie Ihren Vornamen dazu, weil ich muss Sie ja kennenlernen, nicht?
Thomas. Naja, da es ja ein Rezeptorantagonist ist, muss es ja auch dieselbe Struktur haben wie das ADP, um einen Rezeptor anzulagern. Und ich denke mal, deswegen ist das Fluor wahrscheinlich...
Das ist schon einmal eine sehr kluge Antwort. Ja, ich wiederhole es, weil der Thomas ein bisschen leiser gesprochen hat. Der Thomas sagt, könnte sein, dass der Einbau des Fluors dazu dient, um eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem physiologischen Agonisten herzustellen. Ja? Ich sage Ihnen, was der wahre Grund ist. Ja? Wobei die Antwort war nicht schlecht, weil das geht schon in die richtige Richtung. Ich will Ihnen Folgendes erzählen an der Stelle. So ein Arzneistoff, wie er sich hier präsentiert, besitzt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Hydrophilie und Lipophilie. Ja, dieser Arzneistoff muss in seinen physikochemischen Eigenschaften so beschaffen sein, dass er nach oraler Applikation typischerweise im Dünndarm in Lösung geht. Eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Arzneistoff überhaupt aufgenommen werden kann, weil wenn er nicht in Lösung geht, kann er nicht aufgenommen werden. Das heißt aber, dass er eine gewisse Wasserlöslichkeit unter den pH-Bedingungen des Dünndarms haben muss. Das ist der eine Punkt. Aber er darf eben nicht nur wasserlöslich sein, sonst könnte er die biologischen Membranen nicht permeieren, könnte nicht aufgenommen werden. Außer es gibt einen aktiven Transport. Das ist ein anderes Thema. So, und wenn der Arzneistoff dann in Lösung ist im Dünndarm, aufgenommen wird in den systemischen Kreislauf, dann bleibt dieser Arzneistoff nicht bis zum Tod im Körper des Menschen. Sondern der Körper hat ein System entwickelt, um Fremdmoleküle und Arzneistoffe sind auch Fremdmoleküle typischerweise, wieder loszuwerden. Das war eine kluge Entwicklung. Dieser Aufbau dieses Systems, um lipophile Fremdmoleküle wieder loszuwerden, weil lipophile Moleküle typischerweise im Körper akkumulieren können. Nicht? Im Fettgewebe, im zentralen Nervensystem. Die müssen wieder raus, die müssen eliminiert werden. Und das wichtigste Organ in unserem Körper zur Eliminierung von Fremdmolekülen und damit auch von Arzneistoffen, ist die Leber. Die Leber ist jenes Organ, welches in der Lage ist, Arzneistoffe wieder abzubauen. So zu verändern, dass sie chemisch die Eigenschaften verändern, um es auf den Punkt zu bringen. Das, was in der Leber passiert, ist typischerweise, dass aus einem lipophilen Molekül ein hydrophiles Abwandlungsprodukt produziert wird. Mit dem Ziel, dieses hydrophile Abwandlungsprodukt renal eliminieren zu können. Ja? Renal eliminieren zu können. Und wenn wir uns ansehen, was da genau passiert, dann können wir sagen, es gibt zwei Phasen bei diesem Arzneistoffmetabolismus und eine wichtige Phase in diesem Metabolismus ist die sogenannte Phase 1. Und in dieser Phase 1 des Arzneistoffmetabolismus, der typischerweise in den Hepatozyten der Leber abläuft, ist die sogenannte Funktionalisierung von mehr oder weniger lipophilen Arzneistoffen. Nun gibt es eine ganze Reihe von Arzneistoffen, die, so wie das Dicagrelor, über einen Phenylrest verfügen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ein solcher Phenylrest ist immer in Gefahr, in der Leber über eine sogenannte Phase 1-Reaktion übergeführt zu werden in ein Phenolderivat. Das heißt, die Einführung einer Hydroxylgruppe, typisch für Alkohole bzw. für Phenole. Das machen sogenannte Zytochromenzyme. Darauf gehen wir zum späteren Zeitpunkt ein. So, das heißt, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht, meine Damen und Herren. Ich wollte das natürlich jetzt schon sauber machen. Da haben wir jetzt noch einen Wasserstoff, Phase 1. Und erst hier natürlich an der Stelle haben wir dann die OH-Gruppe. Das wäre so eine typische Phase 1-Reaktion, bei der ein Phenylrest in Parastellung, in Bezug auf diesen Anknüpfungspunkt zum Molekül, eine OH-Gruppe eingeführt wird. So, und der entscheidende Punkt ist, dass damit natürlich was beeinflusst wird? Die Lebensdauer eines Arzneistoffes. Die Verweildauer eines Arzneistoffes im Körper. Wenn wir also ein Interesse daran haben, dass eine solche Reaktion nicht stattfindet, um die Halbwertszeit beispielsweise eines Arzneistoffes zu verlängern, zu verhindern, dass diese Oxidation, diese Hydroxylierung stattfinden kann, dann muss ich an dieser Stelle Vorsorge treffen und das heißt, den Wasserstoff durch ein Fluoratom ersetzen. Ja? Das ist der bioisostere Ersatz eines Wasserstoffs durch Fluor. Es ändert sich sozusagen an den Eigenschaften des Moleküls gar nichts. Ich verhindere nur, dass an dieser Stelle diese Reaktion ablaufen kann und damit schütze ich an dieser Stelle den Arzneistoff vor seinem Abbau durch hepatische Enzyme und ich verlängere sozusagen die Halbwertszeit. Das bedeutet für uns, meine Damen und Herren, dass wir uns natürlich die Frage stellen müssen zu einem späteren Zeitpunkt, wie können wir ein Fluoratom anstelle eines Wasserstoffatoms in ein solches aromatisches System einführen. Und da gibt es eine sehr schöne Namensreaktion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt kennenlernen werden. Aber ich frage mal in das Auditorium, vielleicht gibt es ja jemanden, der diese Reaktion schon kennt und sich die auch schon erarbeitet hat. Freunde, was höre ich aus dem dritten Semester? Bitte, sagen Sie es laut. Ja, es ist keine Nuklear. Ja? Ja? Wissen Sie zufällig, wie die. Ja? Na, die Namensreaktion. Kennen Sie die Namensreaktion? Friedel-Crafts-Alkylierung ist es nicht, weil da würden wir einen Alkylrest einführen. Ja? Wir wollen ja anstelle eines Wasserstoffs. Eine Halogenierung ist schon mal gut, wobei man da aufpassen muss, das ist sehr allgemein formuliert. Nicht? Halogenierung könnte ja alles Mögliche bedeuten: Bromierung, Chlorierung. Ich gebe Ihnen einen guten Tipp. Schauen Sie sich einmal die Schiemann-Reaktion an. Schiemann-Reaktion ist eine Fluorierungsreaktion, die wir aber zu einem späteren Zeitpunkt noch kennenlernen werden. Schiemann-Reaktion. Da werden Diazoniumsalze, die als Tetrafluoroborate vorliegen, erhitzt und dann läuft ein Reaktionsverlauf ab, den wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Also, fluorierte Aromaten ist ein wichtiges Thema. Was sehen wir noch in diesem Arzneistoff? Das war jetzt der Thomas. Nein, Julius. Julius, Thomas und hier habe ich den
Sebastian.
Ich habe einen Neffen, der heißt auch Sebastian. Oh,
ja. Genau, aus der Nomenklatur. Wer ist hier noch Zyklopentan?
Ein Zyklopentan haben wir hier, das ist hier unten. Wir haben zwei Carbozyklen, nämlich ein Zyklopentan hier, ja, und hier ein Zyklopropan. Können Sie was sagen zum Aufbau dieser Ringe, zur dreidimensionalen Struktur, Zyklopropan, Sebastian? Wie liegen die drei Kohlenstoffe dieses Zyklopropans? Wie heißen Sie?
Nina.
In einer Ebene, ganz richtig. Gilt das auch für das Zyklopentan? Liegen da auch alle fünf Kohlenstoffatome in einer Ebene?
Nein.
Nein? So. Eins hebt sich aus der Ebene raus. Warum eigentlich, Nina? Ja, die Struktur der C-Atome, Molekülgeometrie. Was haben wir denn? Wie sind denn die hybridisiert, diese C-Atome, der in diesem Zyklopentan oder auch im Zyklopropan? SP3, SP2, SP?
Nein, SP3.
SP3. Das heißt, wir haben Bindungswinkel von jeweils 109 Grad, ja, und da baut sich natürlich eine gewisse Spannung auf und um dieser Spannung auszuweichen, geht ein Kohlenstoff aus der Ebene auf. Was haben wir noch? Also, wir haben jetzt gesehen, wir haben einen fluorierten Aromaten, wir haben zwei Alizyklen, ein Zyklopropan und ein Zyklopentan. Was sehen wir noch? Wir charakterisieren weiter, jetzt gehe ich einmal in der Reihe hier weiter. Das war jetzt also einmal der Julius, Thomas, Sebastian, Nina, wen haben wir da noch?
Die Anja.
Suchen Sie sich noch eine noch nicht beschriebene funktionelle Gruppe aus. Vorlesen muss ja auch Spaß machen. Arbeiten in der Früh, nicht? Sie können auch sagen, ich gehe weiter. Und das geht jetzt an wen?
Katrin,
bitte.
Also das nächste wäre ein sekundäres Amin.
Ein sekundäres Amin, das gefällt mir schon mal gut. Ich bin jetzt der Cursor, ja, für Sie. Und Sie haben völlig recht, das ist ein sekundäres Amin hier. Ja, ein sekundäres Amin. Das wollen wir heute sowieso besprechen. Bin Ihnen dankbar, Anja, dass wir das gleich so sauber ansprechen. Und da wollen wir ja mal festhalten, dass es ein Molekül gibt, NH3, ich habe gleich ein freies Elektronenpaar dazu gezeichnet, Ammoniak. Und wenn ich in diesem Ammoniakmolekül einen Wasserstoff ersetze durch einen Rest R, RNH2, und dann kann der Rest sein ein Alkyl- oder ein Arylrest, beispielsweise ein Methylrest oder auch ein Phenylrest. Dann hätte ich Methylamin oder Phenylamin, und Phenylamin hat einen Trivialnamen, kennt den Trivialnamen vielleicht zufällig jemand? Bitte? Immer schön aufzeigen, gell? Ja? Und wie heißen Sie?
Joel.
Anilin, ist richtig. Das ist dann ein primäres Amin. Ja? Ein primäres Amin. Wenn formal der Wasserstoff ein Wasserstoff des Ammoniakmoleküls durch einen Alkyl- oder Arylrest ersetzt ist, das spreche ich von einem primären Amin. Wenn ich dann die Situation habe, dass zwei Wasserstoffe ersetzt sind, dann habe ich ein sekundäres Amin und das habe ich auch im Dicagrelor. Und wir können also festhalten, Aminfunktionen, primäre, sekundäre, tertiäre Amine finden wir sehr häufig in Arzneistoffen. Und sie prägen vor allem die basischen Eigenschaften der Moleküle. Amine sind typischerweise Basen, das heißt, sie sind in der Lage als Brønsted, Anja, Akzeptoren oder Donoren aufzutreten. Brønsted-Akzeptoren. Sie können also, Basen können protoniert werden, nicht? So, was haben wir noch für Funktionalitäten in diesem Dicagrelor? Was sehen wir noch? Ja? Einen Thioether, ist völlig richtig. Wir haben hier eine Thioether-Funktion und da wollen wir jetzt einmal ganz systematisch die Sache angehen. Das, was wir hier sehen, ist ein normaler Ether. ROR. Es kann ein Alkyl, ein Arylrest sein, das können identische Reste sein, es können unterschiedliche Reste sein. Aber in jedem Fall haben wir, wenn wir so etwas vorliegen haben, einen Ether. Wenn wir anstelle eines Sauerstoffs einen Schwefel haben, dann haben wir einen Thioether. Einen Thioether. So, und von einem Thioether leiten sich eine ganze Reihe von Abkömmlingen ab, die wir an der Stelle auch gleich besprechen wollen. Zwei Oxidationsprodukte von Thioethern müssen wir uns merken, und zwar Moleküle dieses Typs. Wie heißen die? Ja, sagen Sie es mal.
Sulfoxid.
Sulfoxid, ganz genau. Sulfoxid. Sulfoxide oder ein weiteres Oxidationsprodukt. Wie heißen Sie?
Philipp.
Philipp? Habe ich das richtig verstanden, Philipp?
Ja.
Prima. Sulfone, ganz genau. Das sind Sulfone. Das heißt, von den Thioethern leiten sich ab Sulfoxide und Sulfone, beides Oxidationsprodukte. Besonders wichtig für uns vor allem auch die Sulfoxide, nicht zuletzt deshalb, weil wir bei den Sulfoxiden einen wichtigen Vertreter kennen mit dem Kürzel, Philipp, DMSO. Wofür steht das DMSO? Das Dimethylsulfoxid. Und das Dimethylsulfoxid ist ein Lösemittel oder auch Lösungsmittel genannt, Lösemittel oder Lösungsmittel. Philipp, und welche Eigenschaften hat das Dimethylsulfoxid? Perfekt. Ist ein polares, aprotisches Lösemittel. So. Aber jetzt war, wer war das mit dem Thioether? Das war die Joelle. Ja, prima. Damit haben wir das auch abgewandelt. Was sehen wir denn noch in dem Molekül? Wir sehen auch funktionelle Gruppen, die wir als Alkohole bezeichnen. Wir haben hier eine primäre Alkoholfunktion, wir haben hier sekundäre Alkohole, wir haben hier eine Ätherfunktion, Thioether hier, hier haben wir eine Ätherfunktion, primärer Alkohol, sekundärer Alkohol und wir haben einen zentralen Heterozyklus mit einem Pyrimidinring und einem Triazol. Und Sie sehen an der Stelle auch wieder, dass Heterozyklen am Aufbau von Arzneistoffen massiv beteiligt sind. So, damit wollen wir heute aber das Dicagrelor beenden. Als Molekül der Woche ein neuer zugelassener Arzneistoff, der als Thrombozytenaggregationshemmer in die Therapie eingeführt wurde. Und wir haben ein bisschen die Struktur beleuchtet. Jetzt müssen wir aber zurück zu den Alkenen. Sie wissen, dass wir gerade sozusagen von den Grundlagen der organischen Chemie uns in Richtung der verschiedenen Molekülklassen bewegen. Und eine Molekülklasse, die nicht unbedeutend ist, ist die Klasse der Alkene. Die allgemeine Summenformel CnH2n, wir bezeichnen diese Alkene auch als ungesättigte Kohlenwasserstoffe, verfügen über eine oder mehrere Doppelbindungen, werden auch als Olefine bezeichnet und anders als die Alkane sind Alkene aufgrund dieser CC-Doppelbindung auch reaktiver. Und wir können festhalten, es gibt für die Alkene typischerweise Polymerisationsreaktionen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen werden, die an dieser Stelle nicht so bedeutsam sind. Aber vor allem gibt es Additionsreaktionen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wenn ich irgendwo ein Molekül vorliegen habe, dann kann ich typischerweise an diese Doppelbindung etwas addieren. Und wie das abläuft, will ich Ihnen heute in allgemeiner Form einfach einmal darstellen. Und ich fange jetzt einmal hier an und zeichne an dieser Stelle eine CC-Doppelbindung eines Alkens. Da wissen wir, die CC-Doppelbindung im Vergleich zu einer CC-Einfachbindung ist kürzer. Wir wissen, dass die freie Drehbarkeit existiert oder nicht existiert. Existiert nicht, ist eingeschränkt durch die Doppelbindung. Nicht? Ich habe da keine Rotamere wie bei den Alkanen. Was wissen wir über die Bindungswinkel bzw. Hybridisierung? SP2 und Bindungswinkel haben wir 3 mal 120 Grad. Das heißt, das gesamte Molekül unter Berücksichtigung dieser beiden C-Atome ist flach wie eine Flunder. So. Und jetzt machen wir das erste Mal sozusagen eine systematische Betrachtung eines Reaktionsverlaufes. Und zwar indem wir uns mit der sogenannten elektrophilen Additionsreaktion an die CC-Doppelbindung beschäftigen. Wir halten fest, dass die CC-Doppelbindung einer Additionsreaktion zugänglich ist, im Grundsatz. Das bedeutet, dass die CC-Doppelbindung durch ein Elektrophil, wenn Sie so wollen, attackiert werden kann, angegriffen werden kann. Wenn ein Elektrophil sich in die Nähe einer CC-Doppelbindung bewegt, gedanklich, dann kann es zu einer Reaktion des Elektrophils mit dieser CC-Doppelbindung kommen. Und in einer elektrophilen Additionsreaktion, meine Damen und Herren, ist dieser Schritt der Bindung des Elektrophils an die CC-Doppelbindung der langsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt dieser Reaktion. Das heißt, bei einer elektrophilen Additionsreaktion kommt es im ersten Schritt, der der langsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist, zur Addition des Elektrophils an die CC-Doppelbindung. Und damit kommt es zu einer dramatischen Situationsveränderung. Und zwar dahingehend, dass wenn ich mir ansehe, hier SP2 hybridisiert und dann diesen Kohlenstoff nach der Addition mir ansehe, ich feststelle, was haben wir jetzt hier? SP3 hybridisiert, nicht? Schon mal ein wichtiger Punkt. Eine neue Einfachbindung, Sigma-Bindung ist gebildet worden und dieser Kohlenstoff, der hier ungeladen war, trägt eine positive Ladung, ist nach wie vor SP2 hybridisiert, aber trägt eine Ladung. Wir haben jetzt ein Kation vor uns, ein Carbokation. Und jetzt können wir festhalten, bei einer elektrophilen Additionsreaktion, bei der zunächst ein Elektrophil in einem langsamen, geschwindigkeitsbestimmenden Schritt an die CC-Doppelbindung addiert wird, kann in weiterer Folge ein Nukleophil die Reaktion abschließen. Das geht schnell, das geht rasch. Das ist der schnelle Schritt in dieser zweistufigen Reaktion. Und ich habe am Ende dieses Produkt einer elektrophilen Additionsreaktion an die CC-Doppelbindung. Und das wäre jetzt an dieser Stelle erstmalig die Beschreibung eines Reaktionsverlaufs. Ja? Elektrophile Additionsreaktion. Und da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel die Hydrohalogenierung. Ich könnte auch aufführen als Beispiel die säurekatalysierte Hydratisierung. Und. Halten wir auch fest, dass es ganz typisch ist, dass dieses Elektrophil oftmals ein Proton ist. Das Elektrophil ist oft, nicht immer, aber oftmals ein Proton. Was zeichnet ein Nukleophil aus? Das haben wir schon einmal diskutiert, sollten wir aber an der Stelle wiederholen. Wer möchte mir dabei helfen? Bitte. Sagen Sie mal Ihren Vornamen auch. Julian. Das ist einmal eine zwingende Voraussetzung. Freies Elektronenpaar. Muss es geladen sein? Kann es geladen sein? Ja. Muss es einatomig sein? Nein, kann auch mehratomig sein. Ganz genau. Aber freie Elektronenpaare, das ist die Botschaft. Ne? So ist es. Gut. Ja, und damit haben wir sozusagen eine wichtige Reaktion für diese Alkene besprochen, nämlich die elektrophile Additionsreaktion an die CC-Doppelbindung. Beispiele hierfür werden wir noch ausführlich besprechen. Aber wir haben einen ersten Reaktionsmechanismus kennengelernt. Nicht? 4. Mai 2011. Ja, vom Dikagrelor zur elektrophilen Additionsreaktion. So, nächster Punkt, meine Damen und Herren, das ist eine Reaktion, die habe ich oftmals selbst auch durchgeführt, eine sogenannte katalytische Hydrierung. Ich will mich da an der Stelle nicht allzu lange aufhalten, ich gebe das ab und sage dazu Hausübung. Ja, Sie vertiefen sich selbst, was die Hintergründe und den Ablauf einer katalytischen Hydrierung betrifft. Fakt ist, dass man mit elementarem Wasserstoff im Beisein geeigneter Katalysatoren und PT steht für Platin, kann aber auch Palladium sein, dass im Zuge einer sogenannten katalytischen Hydrierung die CC-Doppelbindung in eine CC-Einfachbindung übergeführt wird, typischerweise unter hohem Druck. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich mit der katalytischen Hydrierung im Eigenstudium vertraut machen, insbesondere was den Ablauf dieser Reaktion betrifft. Diese Reaktion ist insbesondere auch deshalb von Bedeutung, weil im Zuge der Darstellung und Synthese von Arzneistoffen katalytische Hydrierungen öfter auch eine Rolle spielen. Prima. Können wir uns also darauf verständigen. Sehr gut. Was wir hier sehen, damit das auch ganz deutlich noch einmal zum Ausdruck gebracht wird, ich habe hier ein Molekül, welches hier hydriert wird mit dem Namen Buten. Das ist ein Buten, das ist ein Buten und das ist auch ein Buten. Und ich will ja gleich einmal mit Ihnen gemeinsam hier, ich sage einmal, die Besonderheiten dieser Butene diskutieren. Jetzt gehen wir mal zu Ihnen. Sie sind die
Julia.
Julia. Ja. Prima. Also man sieht, der Jahrgang, da gab es Juliusse, Julia, Julias und alles Mögliche noch dazu. Julia, wollen Sie mir helfen bei der Beschreibung dieser verschiedenen Butene? Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, die Doppelbindung ist immer woanders.
Immer woanders?
Ja, also...
Das stimmt nicht. Hier ist sie zwischen 2 und 3 und hier ist sie auch zwischen 2 und 3.
Bei dem unteren und dem rechten ist die Konfiguration anders. Also beim linken ist die Doppelbindung zwischen dem ersten und dem zweiten.
Ja, das ist richtig. Das ist ein 1-Buten. Wir beginnen beim Ziffernset immer mit dem niedrigsten Set für die Doppelbindung. Nicht? Deshalb ist das 1-Buten und nicht das 3-Buten. Wir könnten ja hier zu zählen anfangen, 1, 2, 3 und sagen 3-Buten. Oder ich fange hier an, 1, 2, 3, 4, dann wäre es 1-Buten, aber wir sagen 1-Buten. Gut. Julia, und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Butenen?
Ja, das untere ist ein Cis-Buten und das rechte ist ein Trans-Buten.
Das ist ein Cis-Buten, das heißt die beiden Methylgruppen auf derselben Seite der CC-Doppelbindung. Und das ist ein Trans-Buten. Genau. Ist das die Nomenklatur, die wir heute hauptsächlich verwenden sollten?
Nee, es gibt eine neue.
Es gibt eine neue, genau. Wer möchte dazu was sagen? Vielleicht die Nachbarin?
Nee. Nee?
Könnte ja sein können, nicht? Wie heißen Sie?
Leonie.
Leonie, jetzt denken Sie mal nach.
Zusammen
E und Z, entgegensetzt und zusammen, nicht? Wir ordnen die Substituenten an der CC-Doppelbindung nach ihrer Priorität. Ja? Und dann sagen wir, okay, die höchste Priorität an dieser CC-Doppelbindung besitzt diese Methylgruppe und auch diese Methylgruppe an der Stelle nicht gezeichnet, aber von uns gedacht, jeweils ein Wasserstoff. Und damit sind die beiden Substituenten mit der höchsten Priorität auf derselben Seite, dann wäre das das Z2-Buten und das wäre das E2-Buten entgegengesetzt. Die beiden Methylgruppen sind nicht auf derselben Seite. E und Z. So. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle Folgendes festhalten, was ganz wichtig ist. Das E und das Z-Isomer sind Stereoisomere. Das E und das Z-Isomer sind Stereoisomere, die sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten, die sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten. Wie würden wir dann zwei Isomere bezeichnen, wenn sie sich wie Bild und Spiegelbild bezeichnen? Leonie, das wären Enantiomere. Ganz genau. Aber das sind das E und das Z2-Buten nicht. Spiegelbild-Isomere sind keine Enantiomere. Wenn aber zwei Stereoisomere sich nicht wie Bild- und Spiegelbild verhalten und demzufolge keine Enantiomere sind, dann sind es Diastereomere. Ja, das ist ein Sachverhalt, den werden Sie bei meinem Kollegen Holger Stark noch intensiv diskutieren oder tun das bereits schon. Ja, aber ich muss das an der Stelle sozusagen verknüpfend auch einflechten. Dass nämlich E- und Z-Isomere keine Enantiomere sind, wohl aber Diastereomere. So, nun ganz kurz zu den Alkenen noch ein paar Worte. Es gibt natürlich Moleküle, wo wir mehr als eine CC-Doppelbindung haben. Und das wäre beispielsweise im Molekül 1,3-Pentadien. Und wir halten fest, dass es hier eine Wechselwirkung gibt zwischen diesen beiden CC-Doppelbindungen, aufgrund der Tatsache, dass wir zwischen den beiden CC-Doppelbindungen nur eine Einfachbindung haben. Wir haben hier eine sogenannte ein konjugiertes Doppelbindungssystem. Ja, ein konjugiertes Doppelbindungssystem, bei dem die Pi-Elektronen sozusagen in einem System sind. Ja? Anders als beim 1,4-Pentadien, wo die beiden CC-Doppelbindungen durch einen sp3-hybridisierten Kohlenstoff getrennt sind, zwei Sigma-Bindungen, und das sind getrennte Doppelbindungssysteme, die nicht miteinander interagieren und wechselwirken. Das ist kein konjugiertes System von Pi-Elektronen. Ja? Wichtiger Punkt. Konjugierte und isolierte Diene am Beispiel des 1,3-Pentadiens und des 1,4-Pentadiens. Und Beispiele hierfür, für konjugierte Polyene bzw. Doppelbindungssysteme, ist das Beta-Carotin bzw. das Vitamin A, welches als Spaltprodukt des Beta-Carotins aufgefasst werden kann. Wir haben hier beim Beta-Carotin ein System, wo wir über eine lange Kette hinweg Doppelbindung, Einfachbindung und so weiter haben. Ein konjugiertes Doppelbindungssystem über viele C-Atome hinweg. Das bedingt besondere Eigenschaften und die Farbe des Beta-Carotins beruht eben auf diesem delokalisierten Pi-Elektronensystem. Welche Farbe hat das Beta-Carotin? Bitte? Orangefarben, genau. Orange. Zum Beta-Carotin kann ich Ihnen etwas erzählen. Pharmazeutisch von größtem Interesse. Es gab einmal eine Zeit, da hat man gedacht, das Beta-Carotin ist ein Bombenschutzfaktor. Wenn etwas in einer Karotte enthalten ist, dann muss das gesund sein. Beta-Carotin. Und in der Tat ist es so, wer regelmäßig Karotten, Möhren isst, in der richtigen Dosis, der tut was Gutes für sich. Schmeckt ja auch nicht schlecht, oder? Eine steirische Bio-Karotte ist ja durch nichts zu ersetzen. So, aber dann hat man einen Versuch gestartet und der lautete, man nimmt sich eine Population von Menschen, die teilt man in zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt kein Beta-Carotin, man kann das ja isolieren und dann auch verkapseln. Und eine zweite Gruppe bekam Beta-Carotin. Über Wochen, Monate, Jahre. Mit dem Ziel, diese Menschen davor zu schützen, dass sie an irgendeiner Krebserkrankung erkranken. Also Senkung des Krebsrisikos. Durch gezielte Supplementierung, Gabe von Beta-Carotin. Und Beta-Carotin findet sich ja, wir haben ja, der eine oder andere wird das wissen, in vielen Nahrungsergänzungsmitteln, nicht? Beispielsweise. So, und jetzt ist es so, der Versuch ist abgebrochen worden, nach Auswertung der Daten. Es hat sich nämlich alles anders entwickelt als gedacht. In der Gruppe, die Beta-Carotin bekam, in einer entsprechenden Dosis, relativ hoch, zeigte sich, dass das Tumorrisiko, insbesondere bei Rauchern, im Vergleich zur Gruppe, die kein Beta-Carotin bekam, deutlich erhöht war. Das heißt, die Kombination Rauchen plus hohe Dosen Beta-Carotin täglich über Wochen, Monate und Jahre ist schädlich, erhöht das Krebsrisiko. Nicht, man schützt nicht die Raucher, sondern man gefährdet sie zusätzlich. Und deshalb ist heute auch die Sache so geregelt, dass Beta-Carotin zugesetzt werden kann bei Nahrungsergänzungsmitteln, aber bestimmte Konzentrationen dürfen nicht erreicht werden. Ja? So, Vitamin A ist ein wichtiges Vitamin, das an anderer Stelle auch besprochen wird. Sie sehen hier die Struktur im Kontext von Alkenen und wir sehen hier eine ganze Reihe von CC-Doppelbindungen, die hier in konjugierter Art und Weise miteinander verbunden sind. Meine Damen und Herren, eine Frage an der Stelle mit Blick auf das Molekül. Wenn wir das Beta-Carotin und das Vitamin A ansehen, was würden wir sagen? Ist dieses Molekül hauptsächlich oder sind diese Moleküle hauptsächlich wasserlöslich oder eher lipophil? Viele Kohlenstoffe, wenig funktionelle Gruppen. Vorschläge? Lipophil, ganz genau. Also Beta-Carotin und Vitamin A gehören in die Gruppe der lipophilen Moleküle. Das Vitamin A ist ein lipophiles Vitamin. So, jetzt will ich an der Stelle ein Molekül vorstellen, das pharmazeutisch von Interesse ist, auch im Kontext von Alkenen. Und zwar ist das eine Säure, und zwar die Zimtsäure. Und diese Zimtsäure, die Sie hier oben sehen, ist eine ungesättigte Carbonsäure, weil sie eben eine CC-Doppelbindung hat. Und Sie sehen, dass wir hier zwei Typen von Säuren kennen, Zimtsäure, nämlich die Transzimtsäure. Diese funktionelle Gruppe, die jetzt von meinem Cursor umrahmt wird, ist die Carboxylgruppe und sie ist typisch für Carbonsäuren. Ich werde die funktionelle Gruppe, Carboxylgruppe, noch einmal auch an die Tafel schreiben. Das ist die Carboxylgruppe, wir kennen das seit dem ersten Semester, seit wir die Essigsäure kennengelernt haben. Carboxylgruppe ist eine einbasige Säure. Und eine ungesättigte Carbonsäure ist eben die Zimtsäure, über deren Synthese wir zu einem späteren Zeitpunkt auch noch sprechen werden. Ungesättigt ist die Zimtsäure deshalb, weil wir hier in der, das ist die Alpha-Position, das könnten Sie sich notieren, das ist die Alpha-Position, das ist die Beta-Position, eine CC-Doppelbindung haben. Die beiden Substituenten mit der höchsten Priorität sind die Carboxylgruppe und der Phenylrest. Und damit ist dieses Molekül, das wir hier sehen, die E-Zimtsäure oder Trans-Zimtsäure und das, was wir hier sehen, ist die Cis- oder Z-Allozimtsäure, bei der die beiden Substituenten Phenylrest und Carboxylgruppe auf derselben Seite der CC-Doppelbindung sind. Gesundheit. Warum ist die Zimtsäure von Bedeutung? Die Zimtsäure ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie in der Form der E-Zimtsäure in Sonnenschutzmitteln Anwendung findet. Wir sind jetzt im Mai, die Sonne strahlt vom Himmel. Licht ist für uns wichtig. Warum ist Licht für uns wichtig? Warum sollten wir uns so im Schnitt 20 bis 30 Minuten der Sonne aussetzen? Und zwar mindestens die Präsentation des Gesichtes, des Halses und der Oberarme. Wer hat eine Idee? Warum braucht man das? Johanna? Wegen der Vitamin D-Synthese. Ja, prima. Johanna, das ist perfekt. Ja, Vitamin D-Synthese ist wichtig und wenn wir ein Leben lang darauf achten, dass wir ausreichend Vitamin D und Calcium produzieren bzw. aufnehmen, was verhindern wir dann? Osteoporose, den Abbau der Knochen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, ich sage mal, ausreichend uns präsentieren. Aber zu viel Licht, zu viel Sonne ist schädlich. Ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Ich war vor vielen Jahren, das ist glaube ich jetzt 25 Jahre her, mit meiner Familie in Italien auf einem Hausmeisterstrand in Norditalien, in Grado. Und da habe ich dann auch ein paar Studenten getroffen, die mir vorher erzählt hätten, sie würden das ganze Wochenende intensiv lernen. Ich habe sie dann da getroffen, ja, überraschenderweise. War aber trotzdem sehr nett. Und am Strand habe ich gesehen, da lag eine Frau in der Erwartung der Bräunung ihrer Haut, um das Ganze noch zu intensivieren, hatte sie so eine Bratfolie aufgelegt auf ihre Luftmatratze. Ja? Und was das bedeutet, kann jeder erahnen. Das ist natürlich eine massive Schädigung der Haut, insbesondere wenn man diesen Prozess auch noch sozusagen als Grillung über Stunden dann auch vornimmt. Also beim Sonnenlicht ist es so wie bei vielen anderen Dingen im Leben, die Dosis macht's aus. 20 bis 30 Minuten Lichtexposition pro Tag, bei den Pharmazeuten kaum zu erreichen, weil die sind von in der Früh bis am Abend beschäftigt, ja, ist gesund. Alles, was darüber hinausgeht, ist allerdings schädlich. Und um sich zu schützen, ja, vor einer zu intensiven Sonnenbestrahlung, also insbesondere was das UVB-Licht betrifft, werden heute auch Zimtsäure-Derivate eingesetzt. Und deshalb sind die auch von pharmazeutischer Relevanz. So, meine Damen und Herren, Hausaufgabe für Sie. Sie lesen bitte über die Zimtsäure nach, über die Eigenschaften der Zimtsäuren. Und ich möchte vor allem, dass Sie sich vertraut machen, unter anderem mit der Frage, wie sehen die Meere der Zimtsäure aus? Die Meere der Zimtsäure, bei denen dann ein Cyclobutan-Ringsystem durch diese Dimerisierung entsteht. Wie heißen diese Verbindungen? Und unter welchen Bedingungen werden sie gebildet? Also machen Sie sich vertraut bitte mit den Eigenschaften von Zimtsäuren. Ja? Gut. Jetzt wollen wir noch einen Aspekt beleuchten, der auch in hohem Maße arzneistoffrelevant ist. Wir sind noch immer bei ungesättigten Carbonsäuren. Da finden wir eben auch CC-Doppelbindungen. Und das ist diese Säure hier unten. Das ist ein Zimtsäure-Derivat. Bei dem anstelle eines Wasserstoffatoms an diesem Phenylrest hier eine OH-Gruppe zu finden ist. Und das, was wir hier sehen, ist eine Ortohydroxyzimtsäure, und zwar eine Z-Ortohydroxyzimtsäure. Hausaufgabe, Sie suchen den Trivialnamen für diese Zimtsäure, den Trivialnamen. Das findet man in jedem Lehrbuch und das blättern Sie bitte nach. Ich möchte Sie herausfordern, ja, ins Eigenstudium einzutreten. Was mir jetzt wichtig ist an dieser Stelle ist, dass wir hier eine besondere Situation haben bei diesem Molekül Ortohydroxyzimtsäure. Wir haben auf der einen Seite einen Alkohol bzw. ein Phenol, das ist eine phenolische Struktur, und gleichzeitig haben wir hier eine Carboxylgruppe in ein und demselben Molekül. Nun gilt im Grundsatz, dass Säure plus Alkohol Ester plus Wasser gibt. Ja? Also eine Veresterungsreaktion läuft immer nach dem Prinzip Säure plus Alkohol. Und wenn ich sage Säure plus Alkohol, dann kann das eigentlich auch heißen Säure plus Phenol. Er gibt in einer Gleichgewichtsreaktion Ester plus Wasser. Das ist eine typische Veresterungsreaktion. Das werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen intensiver diskutieren. Aber hier wollen wir schon einmal festhalten, dass ich natürlich ausgehen kann von einer Säure, die ein eigenes Molekül ist, und einem Alkohol, der auch ein eigenes Molekül für sich darstellt. Ich kann aber auch von einem Molekül ausgehen, bei dem beide funktionelle Gruppen in einem Molekül vorhanden sind. Und dann wäre die Veresterung was? Eine sogenannte intramolekulare Veresterung im Gegensatz zu einer intermolekularen Veresterung. Wenn ich beispielsweise Essigsäure plus Ethanol umsetze im Zuge einer Veresterung. Die Bildung dieses Esters hier mit dem Namen Cumarin ist eine intramolekulare Veresterung unter Abspaltung von Wasser, und es bildet sich dieses Molekül, es bildet sich ein zyklischer Ester, und ein zyklischer Ester heißt Lacton. Ein zyklischer Ester heißt Lacton. Und dieses Molekül Cumarin ist deshalb wichtig, weil wir hier die Grundstruktur auch vorliegen haben von Arzneistoffen, die als Blut, als Antikoagulantien, Hemmstoffen der Blutgerinnung Anwendung finden. Stichwort Fenproc-Hormon Macuma. Ja? Eine Aufgabe wäre an dieser Stelle, dass Sie sich die Strukturen der vom Coumarin abgeleiteten Antikoagulantien einmal ansehen. Phen, Procumon und Warfarin. Tun Sie das. Ja? Ist eine spannende Geschichte. Soll ich es auf die Tafel schreiben?
Ja.
Phen, Procumon und Warfarin. So, Sie sehen, jeder Tag bringt Überraschungen, auch in der Vorlesung, viele spannende Dinge. Wir machen aber jetzt weiter und schauen, was wir hier noch haben. Alkine, das wollte ich heute unbedingt auch noch anfangen. Alkane haben wir schon einmal gut sozusagen andiskutiert, Alkene haben wir jetzt auch schon einmal ein bisschen verinnerlicht und Alkine, naja, haben die Summenformel, die einfachen CnH2n-2, ich möchte Sie bitten, auch im Hinblick auf den ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, sich auch mit der Systematik der Summenformel von Alkanen, Alkenen, Alkinen auseinanderzusetzen, auch die zyklischen Derivate bitte nicht außer Acht lassen. Und wir müssen uns natürlich auch mit den Eigenschaften der Alkine auseinandersetzen, die dadurch imponieren, dass wir eine CC-Dreifachbindung haben. Halten wir fest, nicht wenige Arzneistoffe verfügen über das Strukturelement eines Alkins, verfügen demzufolge über eine CC-Dreifachbindung. Nicht wenige synthetische Arzneistoffe, chemisch-synthetische Arzneistoffe und auch Naturstoffe verfügen über CC-Dreifachbindungen. Nun, Bindungslängen wissen wir, von den Alkanen zu den Alkenen zu den Alkinen wird es immer kürzer. Und wir wissen auch, dass, oder beziehungsweise wir haben davon schon gehört, dass die Alkine im Vergleich zu den Alkenen und Alkanen eine höhere CH-Azidität aufweisen und demzufolge zur Salzbildung befähigt sind. Das sind ja Alkane und Alkene typischerweise nicht. Aber die Alkine ja. Die verfügen über eine relativ hohe CH-Azidität und sind demzufolge auch leicht überführbar in Anionen. Und ich will das noch einmal an der Stelle, machen wir das vielleicht mit der neuen Tafel, die noch nicht benutzt ist, deutlich machen. Dass es im Prinzip ohne großen Aufwand mit Hilfe einer Base möglich ist, ein Alkin einfach, aber auch zweifach zu deprotonieren und es entsteht dann dieses Acetylid-Anion, welches dann in der Lage ist, auch als Nukleophil beispielsweise mit einer Carbonylgruppe zu reagieren. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon kurz besprochen. Also Salzbildung, das Acetylid als Nukleophil. Und was natürlich auch typisch ist für diese Alkine, und das teilen die Alkine mit den Alkenen, sie sind natürlich auch zugänglich, was Additionsreaktionen betrifft. Man kann an die CC-Dreifachbindung, so wie wir das auch bei der Doppelbindung gesehen haben, leicht etwas addieren. Und an der Stelle müssen wir uns wieder einmal mit einer Namensreaktion auch auseinandersetzen im Zusammenhang mit den Alkinen, die wir als Repesynthesen kennengelernt haben vor vielen Jahren. Und zwar, wenn wir von einer Repesynthese sprechen, müssen wir uns vor Augen führen, dass wir damit nicht nur eine Reaktion meinen, sondern wir meinen eigentlich vier Synthesen, und zwar vier Synthesen im Kontext der Acetylenchemie. Acetylen ist der Trivialname für das Ethin. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter Ihnen, der einen Faible für Schweißarbeiten hat. Ja. Dann wissen Sie, dass man mit Acetylen auch schweißen kann. Ja. Und jetzt aber im Kontext der Repesynthesen wollen wir festhalten, es gibt vier Hauptreaktionen der Acetylenchemie, die wir als Vinylierung Ethinylierung, Zyklisierung und Carbonylierung kennenlernen. Und was wir uns ansehen, weil das typischerweise für uns auch von Relevanz ist, ist eine von diesen vier Reaktionen, und zwar die Ethinylierung nach Reppe. Und was ist darunter gemeint? Darunter versteht man die Addition von Ethin an Aldehyde oder Ketone. Aldehyde sind Moleküle, die diese funktionelle Gruppe haben. Das wäre die allgemeine Schreibweise für einen Aldehyd. Das wäre die allgemeine Schreibweise für ein Keton. Und wenn man das miteinander reagieren lässt, Alkine mit Aldehyden oder Ketonen, und jetzt kommt die entscheidende Aussage, in Gegenwart von Kupferacetylid, das ist das, was Sie hier sehen. Das Kupferacetylid ist nichts anderes als das Kupfersalz des Acetylens. Unter den geeigneten Reppebedingungen, dann entstehen daraus Alkinole. Alkinole sind also Alkine, die als zusätzliche funktionelle Gruppe auch Alkohole haben. Man könnte das auch anders beschreiben, könnte sagen, die Reppesynthese im Sinne einer Ethinylierung ist eine Reaktion, bei der Aldehyde und Ketone mit Alkinen zur Reaktion gebracht werden, ohne dass die CC-Dreifachbindung verloren geht. Die bleibt erhalten. Bei der Vinylierung, die auch eine Reppesynthese ist, da werden auch Aldehyde beispielsweise addiert an die CC-Dreifachbindung, aber dann geht sie verloren. Keine Hausaufgabe, Sie sehen sich eine Vinylierungsreaktion an nach Reppe. Heute wollen wir für uns aber an der Stelle nur die Ethinylierung ins Auge fassen. Sie sehen hier ein schönes Beispiel, ein Aldehyd wird an Acetylen addiert, und zwar in Gegenwart von Kupferacetylid, und es entsteht dieses Alkinol. Und wenn diese Addition zweifach erfolgt, dann entsteht das ein Alkinol, das wir als Alkindiol bezeichnen können, weil wir zwei OH-Gruppen dann in diesem Molekül haben. Bitte nehmen Sie die Reppesynthese auf in die Liste der wichtigen Namensreaktionen. Kategorie ist an der Stelle B. Ja, Kategorie B. Sie müssen hier nicht den genauen Reaktionsverlauf beschreiben können, aber wichtig ist, dass Sie wissen, Reppesynthese, Ethinylierung in Gegenwart von Kupferacetylid. Das ist eine wichtige Botschaft. So. Und dass das Ganze auch wirklich bedeutsam ist, mögen Sie ermessen an einer Frage des ersten Abschnitts der pharmazeutischen Prüfung, bei welcher der folgenden Reaktionen entsteht ein Acetylenprodukt als Hauptprodukt? Hinter dieser Frage steckt, ja, bei welcher der genannten Reaktionen bleibt die CC-Dreifachbindung erhalten? Nicht? Ein Acetylen als Hauptprodukt. Und das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, hier oben, was könnte das sein? Frage. Ist das, bleibt da die CC-Doppelbindung erhalten? Nein, wir wissen natürlich, es kann eigentlich nur hier unten die CC-Dreifachbindung erhalten bleiben, in Gegenwart von Kupferacetylid. Ne? So. Aber jetzt schauen wir uns gemeinsam die Reaktion. Also die richtige Antwort ist hier C. Klar. So, aber jetzt wollen wir gemeinsam die Reaktion A uns ansehen. Was ist das für ein Molekül, Freunde? Ethanol, ganz genau. Das ist Ethanol. Ein einfacher Vertreter der Alkohole. Kennt eine oder andere von Ihnen? Ja, gut mischbar mit Wasser. Gibt es auch in verfeinerter Form. Ja. Rheingau-Riesling, die Heimat des Rieslings. Nicht? So. Wie reagieren die beiden miteinander? Was könnten wir uns da vorstellen? Wer hat da Idee?
Ich
Vorschläge. Wie heißt die junge Dame mit dem grünen, mit dem froschgrünen Pullover, mit dem blauen Schal? Michelle, haben Sie eine Idee? Tja, so kann es gehen, gell? Man geht in die Vorlesung, denkt sich nichts Böses und wird dann auch gleich angesprochen. Ja. Passen Sie auf, wir können uns Folgendes überlegen. Wir können sagen, oder wir halten fest, dass Ethanol, dieser aliphatische Alkohol, über eine gewisse Azidität verfügt, OH-Azidität. Die ist nicht besonders ausgeprägt, aber sie ist da. Und unter den geeigneten Reaktionsbedingungen können wir uns vorstellen, dass dieser Wasserstoff in Form eines Protons auf dieses Acetylen übertragen wird. Wie reagiert das Proton mit dem Acetylen? Wir hatten das vorhin besprochen. Als Elektrophil. Ja? Wir können das Proton als Elektrophil auffassen und wir können sagen, okay, es ist für uns denkbar, und jetzt bringen wir auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel, Learning by Color. Wir ziehen alle didaktischen Prinzipien dieser Welt zusammen, um das alles gut nachvollziehbar zu machen. Und dann machen wir jetzt gleich auch noch etwas. Ja, meine Jüngste hätte jetzt auch zu dieser Farbe gegriffen. So. Ist das nicht fantastisch? Das ist jetzt natürlich Fishing for Compliments, nicht? Das soll man als Lehrender nicht machen. So, pass auf. Jetzt haben wir hier also ein Elektrophil mit diesem Acetylen reagieren lassen. Es entsteht ein Kation. Und wir haben ja hier an der Stelle auch noch das, was vom Alkohol zurückgeblieben ist, nach Übertragung des Protons. Und das ist ein Alkoholat, ganz konkret, ein Ethanolat. Ein Ethanolat. Und wir können uns natürlich sehr gut vorstellen, dass dieses Ethanolat hier dann in Reaktion tritt mit dem Kation, das dadurch entsteht, dass hier das Acetylen protoniert wird. So, und jetzt frage ich Sie, was ist das für ein Produkt? Was ist das für eine Molekülklasse? Ja? Nee, Keton. Das ist ein? Ein Ether ist das, ganz genau. Wer war das? Sie heißen?
Alexandra.
Alexandra. Oder Alessandra. Ja, man muss sehr genau sein. Ja? Alessandra. Sie haben recht, das ist ein Ether. Und was für ein Ether ist das, Alessandra? Ein? Wir haben einen Rest, den wir als Ethylrest bezeichnen. Das ist ein Ethyl. Und was ist das für ein Rest hier? Das ist ein Vinylrest. Das ist demzufolge ein Ethyl-Vinylether. Und jetzt verstehen wir, was eine Vinylierung nach Reppe ist. Nicht? Das ist eine Vinylierung nach Reppe, Vinylierungsreaktion. Alkohol beispielsweise plus Acetylen gibt dann einen Ether, einen Vinylether. Sie lesen aber trotzdem nach, was Vinylierung nach Reppe bedeutet. Und zwar deshalb, weil nicht nur Ether entstehen können, sondern auch andere Produkte. Freunde, das ist wichtig. So, was haben wir noch? Ja, jetzt zum Abschluss. Ups. Wollen wir auf, und zwar im Kontext von der Besprechung der Alkene, die Brücke bauen zu ganz wichtigen Molekülen, deren einfachster Vertreter hier gezeigt ist, und das ist das Benzen-Molekül. Benzen hat die Summenformel C6H6 Und wir wären schnell geneigt zu sagen, dass es sich bei diesem Benzen um ein zyklisches, konjugiertes Polyen handelt, sage ich jetzt einmal. Fakt ist, dass wir hier eine Besonderheit haben, nämlich ein Ringsystem mit 6 sp2 hybridisierten C-Atomen. Wir haben formal eine Abfolge von CC-Einfach-, CC-Doppelbindungen. Wir haben insgesamt 6 p-Elektronen. Und wenn wir nur diese Formel, die hier links gezeichnet ist, ins Auge fassen, dann könnte man meinen, wir hätten ein Molekül vor uns, bei dem es unterschiedliche CC-Bindungslängen gäbe. Das ist aber nicht der Fall. Sondern wir haben, wenn wir das ausmessen, stellen wir fest, die Bindungslängen entsprechen in der Länge nicht denen von Einfachbindungen, sie sind nicht so lang wie Einfachbindungen, sie sind auch nicht so kurz wie CC-Doppelbindungen. Ja? Das ist dadurch begründet, dass wir hier ein System von 6 delokalisierten p-Elektronen haben und ich könnte genauso gut auch diese Formel aufzeichnen, die spiegelt die Gesamtsituation dieses Moleküls in gleicher Art und Weise wieder wie das hier. Und um das Ganze zu vereinfachen, kann ich sagen, okay, ich zeichne hier jetzt einfach einen Ring rein und dieser Ring bedeutet letztendlich nichts anderes als ein System von delokalisierten p-Elektronen. Das ist ein Vertreter der sogenannten aromatischen Moleküle. Der einfachste Vertreter ist eben das Benzen und hat diese Struktur. Das ist einmal die erste Vorbemerkung. Wir müssen dazu noch vieles hören, aber das ist einmal wichtig, dass wir das verstehen. Wir können das Benzen als Hückel-System mit 6 Elektronen auffassen. Hückel-Regel ist jetzt gleich der nächste entscheidende Punkt, die nächste entscheidende Aussage. Was sagen wir über die Hückel-Regel? Was gibt es da zu vermelden? Eine empirisch gestützte Verallgemeinerung, die besagt, dass ein beliebiges planares, zyklisches, konjugiertes System mit 4n plus 2 p-Elektronen im Gegensatz zu einem mit 4 np-Elektronen ungewöhnlich stabil ist. Damit bringen wir einen Faktor ein, der ganz wichtig ist. Aromatische Moleküle sind sehr stabil. Sehr stabil. Das ist ein Zustand, der gerne eingenommen wird. Stabil. Eine empirisch gestützte Verallgemeinerung, die besagt, dass ein beliebiges, planares, zyklisches, konjugiertes System mit 4n plus 2 p-Elektronen besonders stabil ist. Das ist wichtig. Und jetzt wollen wir uns ansehen, was kann das denn alles sein, außer dem Benzen? Das kennt ja fast jeder, der nur irgendwie kurz von den Naturwissenschaften geküsst wurde, sage ich einmal. Aber es gibt natürlich ganz spannende Vertreter dieser aromatischen Moleküle. Ist Ihnen kalt? Ja? Müssen Sie Jacke anziehen. So, ganz kurz einmal ein paar Substituenten, nur damit wir mal was Einfaches hier haben. Wir wissen, dass der Benzenring als Substituent als Phenylrest bezeichnet wird. Dann fragt man sich natürlich, was ist ein Arylrest? Ein Arylrest ist dann ein Phenylsubstituent, der darüber hinaus selbst substituiert ist. Da spricht man von einem Arylrest. Ja, Benzen als Substituent Phenyl. Wenn der Phenylrest substituiert ist, zum Beispiel durch Fluoratome, hatten wir ja heute, dann spricht man in allgemeiner Form von einem Arylrest. Ja, und dann haben wir hier noch die Vinylgruppe, das hatten wir ja gerade auch diskutiert, und einen Allylrest. Allyl und Vinyl unterscheiden sich dadurch, dass wir beim Allyl noch eine CH2-Gruppe haben, die wir beim Vinylrest nicht haben. Jetzt wissen wir, was ein Allyl, ein Phenyl, ein Vinyl und ein Arylrest ist. So. Ups. Nein. Jetzt schauen wir uns besondere Beispiele an. Wir halten fest, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, die meisten aromatischen Moleküle sind ungeladen. Gut? Aber das ist keine Regel. Es gibt auch geladene aromatische Systeme. Das müssen übrigens auch nicht immer nur 6 Ringe sein, das können auch 3 Ringe oder 5 Ringe sein. Das müssen nicht immer nur Monozyklen sein, das können auch mehrere Ringe sein, die miteinander verknüpft sind. Und jetzt die Beispiele dazu. Schauen Sie sich diesen Ring hier an. Das ist das Cyclopropenylkation. 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 Das ist geladen, ist ein Dreiring und erfüllt die Hückel-Regel. Ist besonders stabil. 4N plus 2P-Elektronen. Wenn N 0 ist, dann ist 4 mal 0 0 und dann habe ich 2P-Elektronen. Ja? Und das ist beim Cyclopropenylkation der Fall. Ein aromatisches Hückel-System mit 2 Elektronen. Wenn ich mir daneben ansehe, das Cyclopentadienylanion, das Cyclopentadienylanion, dann ist das auch ein geladenes Molekül, negativ geladen, ist ein 5-Ring, verfügt aber auch über ein delokalisiertes System von 4N plus 2P-Elektronen, wobei N 1 ist und wir insgesamt 6P-Elektronen haben. Und damit das Ganze für Sie wirklich gut nachvollziehbar ist, will ich das an dieser Stelle auch noch einmal an die Tafel schreiben. Das wäre das Cyclopentadien und mit Hilfe einer Base kann man hier eine Deprotonierung erreichen. Und dann wird dieses freie Elektronenpaar Teil dieses zyklischen konjugierten P-Elektronensystems. Und zum echten Abschluss an der Stelle einen Vertreter aus der Chemie der Naturstoffe. Und das ist das Azulen. Das Azulen ist ein Naturstoff, der in der Kamille vorkommt. In der Kamille. Ein bizyklisches aromatisches System darstellt. Auch interessante Eigenschaften aufweist. Wir haben es hier zu tun mit einem Pi-Elektronensystem. 4N plus 2 Pi-Elektronen, wobei N 2 ist. Wir haben ein System von insgesamt 10 Pi-Elektronen, wir haben einen 5-Ring und einen 7-Ring, wobei die Elektronendichten asymmetrisch verteilt sind. Der 5-Ring hat die höhere Elektronendichte, deshalb wird ein Elektrophil, wenn überhaupt, immer nur am 5-Ring den Angriff machen. Und wir können das zum Ausdruck bringen durch eine mesomere Grenzstruktur, bei der das Cyclopentadienylanion und ein Cycloheptatrienylkation sozusagen die mesomere Grenzstruktur prägt, die durch Elektronenverschiebung eben hier entsteht. Ich möchte Sie bitten, und das ist meine letzte Bitte an Sie, dass Sie sich mit dem Azulen vertraut machen, mit den Eigenschaften, Vorkommen, Reaktivität, Farbe vom Azulen. Was passiert, wenn das Azulen protoniert wird? Schauen Sie sich das bitte an. Das ist wichtig, weil das auch immer wieder gefragt wird. Und auch von grundsätzlichem Interesse ist. Damit, meine Damen und Herren, möchte ich an dieser Stelle die heutige Vorlesung beschließen, mit dem Hinweis, dass wir uns am Freitag sehen, 8.15 Uhr, gewohnte Zeit, allerdings nicht hier, sondern im Hörsaal. Bitte? H1, glaube ich, bin ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sollte sich da was anderes ergeben, würde ich die Johanna anmelden und die verteilt das dann. Ich bedanke mich.